Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir stellen uns heute erneut unter ein Wort aus dem Buch des Propheten Jesaja. Und zwar heute unter die Verse 5, Kapitel 2, die Verse 5 bis 22. Ich lese uns aber nochmal vom Anfang des Kapitels, Jesaja 2, also ab Vers 1 bis zum Ende. Aber die Predigt wird dann über den Abschnitt ab Vers 5 gehen. Das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amoz, über Juda und Jerusalem schaute. Und es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn fest gegründet stehen an der Spitze der Berge. Und er wird erhaben sein über alle Höhen, und alle Heiden werden zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns belehre über seine Wege und wir auf seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird Recht sprechen zwischen den Heiden und viele Völker zurechtweisen, sodass sie ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden werden und ihre Speere zu Rebmessern. Kein Volk wird gegen das andere das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr erlernen. Komm, o Haus Jakobs, wir wollen wandeln im Licht des Herrn. Denn du hast dein Volk verstoßen, das Haus Jakobs. Denn voll morgenländischer Zauberei sind sie und Zeichendeuter wie die Philister. Und sie haben sich mit fremdem Gesindel verbündet. Ihr Land ist voll Silber und Gold und ihrer Schätze ist kein Ende. Ihr Land ist voll von Rossen und ihrer Wagen ist kein Ende. Auch ist ihr Land voll Götzen. Das Werk ihrer Hände beten sie an und das, was ihre Finger gemacht haben. Da beugt sich der Mensch vor den Götzen, da erniedrigt sich der Mann. Deshalb vergib es ihnen nicht. Verkrieche dich in den Felsen und verbirg dich im Staub aus Furcht vor dem Herrn und vor der Herrlichkeit seiner Majestät. Die stolzen Augen der Menschen werden erniedrigt und der Hochmut der Männer wird gebeugt werden. Der Herr aber wird allein erhaben sein an jenem Tag. Denn es kommt ein Tag des Gerichts von dem Herrn der Herrscharen über alles Stolze und Hohe und über alles Erhabene, und es wird erniedrigt werden. Über alle hohen und erhabenen Zedern Libanons und über alle Eichen Baschans und über alle hohen Berge und über alle erhabenen Höhen, über jeden hohen Turm und über jede feste Mauer, über alle Tarsisschiffe und über alle köstlichen Kleinodien. Und der Hochmut des Menschen wird gebeugt und der Stolz des Mannes gedemütigt werden. Der Herr aber wird allein erhaben sein an jenem Tag. Und die nichtigen Götzen werden gänzlich verschwinden. Und man wird sich in Felshöhlen und Erdlöcher verkriechen, aus Furcht vor dem Herrn und vor der Herrlichkeit seiner Majestät, wenn er sich aufmachen wird, um die Erde zu schrecken. An jenem Tag wird der Mensch seine silbernen Götzen und seine goldenen Götzen, die jeder sich gemacht hat, um sie anzubeten, den Maulwürfen und Fledermäusen hinwerfen, um sich zu verkriechen in die Felsspalten und Steinklüfte aus Furcht vor dem Herrn und der Herrlichkeit seiner Majestät, wenn er sich aufmachen wird, um die Erde in Schrecken zu versetzen. So lasst nun ab von dem Menschen, der nur Hauch in seiner Nase hat. Denn wofür ist er zu achten? Liebe Gemeinde Christi, das ist ja jetzt schon die dritte Predigt aus diesem zweiten Kapitel des Buches Jesaja. Wer sich erinnern möchte, wir haben es ja gerade noch mal gelesen, in den ersten Versen dieses Kapitels sind wir Zeugen geworden, Zeugen wunderbarer Verheißungen. Wir haben gelesen, wie Zion, also das Volk und das Reich Gottes, über alle Maßen erhöht wird. Wie das Wort Gottes, das Evangelium von Zion ausgeht und Menschen aus allen Völkern herbeiruft. Wie Gott sein Volk mit sich versöhnt. Wie er Frieden mit sich und untereinander für dieses Volk schafft. Und das alles ereignet sich, laut den Worten des Textes, am Ende der Tage. Was die Zeit des neuen Bundes meint, also die Zeit, in der wir jetzt leben. Heute nun wollen wir uns unter die Verse 5 bis 22 dieses Kapitels stellen. Und dieser ganze Abschnitt befasst sich, obwohl er recht lang ist, im Grunde nur mit einem Gedanken. Wir lesen in Vers 5 einen Aufruf. Dann finden wir in den Versen 6 bis 21 eine Begründung für diesen Aufruf. Und am Ende in Vers 22 eigentlich nochmal eine Wiederholung des Aufrufs. Der ganze Mittelteil wird also eingeklammert von zwei Aufrufen, die das Gleiche meinen, nur von unterschiedlichen Seiten betrachtet. Beim letzten Mal waren wir ja bereits kurz auf den Vers 5 eingegangen. Wir hatten gehört, wie Gott durch das Versöhnungswerk von Jesus Christus sein Friedensreich aufgerichtet hat. Und wir hatten die Frage gestellt, wie viel von diesem Frieden denn in unserem Alltag, auch in unserem Gemeindealltag, sichtbar ist. Und wir haben beschämt zugeben müssen, dass das bestenfalls ein ganz kleiner Anfang ist. Und darum gilt auch für uns dieser Aufruf, im Licht des Herrn zu wandeln. Er zeigt den Frieden, von dem der vorige Vers spricht, nicht in uns selbst zu suchen oder in der Welt, sondern allein in Jesus Christus. In Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift offenbart wird. Das ist der Weg, den wir nach den Worten des Textes einschlagen sollen. Die Alternative zu diesem Weg, die wird uns ebenfalls vor Augen gestellt. Und die endet im Desaster. Ich stelle darum die Predigt über diesen etwas längeren Abschnitt unter das Thema zwei Wege, zwei Ziele. Und möchte das Ganze in drei Abschnitte gliedern. Im ersten Abschnitt sagen wir nochmal etwas über das Licht des Herrn. Das Licht des Herrn, was ist das überhaupt? Im zweiten Teil gehe ich ein auf den Untergang und die gleichzeitige Erhöhung des Hauses Jakobs. Und im dritten und letzten Teil wollen wir uns mit dem Aufruf befassen, lasst ab vom Menschen. Erster Teil, das Licht des Herrn. Zweiter Teil, Jakobs Untergang und Erhöhung. Dritter Teil, lasst ab vom Menschen. Wenn das Wort Gottes uns auffordert, im Licht des Herrn zu wandeln, dann stellt sich natürlich die Frage, was heißt das überhaupt? Was ist mit dem Licht gemeint? Licht. Wir wollen das jetzt nicht physikalisch erklären. Da war es zumindest in meiner Schulzeit noch sehr umstritten, was Licht eigentlich ist. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile aussieht. Sondern wir wollen das mit Hilfe der Heiligen Schrift erklären. In der Heiligen Schrift ist Licht eine Eigenschaft, die sehr eng mit Gott verbunden ist. Wenn wir mal dran denken, als Gott die Welt erschaffen hat, was war das Erste, was er offenbarte? Das war Licht. In der Stiftshütte, in der Wüste und dann später im Tempel, war einer der wichtigsten Einrichtungsgegenstände dieser siebenarmige Leuchter. Und dieser Leuchter, der sollte ohne Unterbrechung brennen und Licht geben, als Zeichen der Gegenwart Gottes. Und der Apostel Johannes schreibt an einer Stelle, nämlich in seinem ersten Brief, ausdrücklich, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Aber ganz besonders wird uns dieses Licht in einem offenbart, nämlich in der Person Jesu Christi. Er ist das wahrhaftige Licht des Herrn. Am Beginn des Johannesevangeliums wird sein Kommen mit den Worten angekündigt, das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Und etwas später bezeugt Christus über sich selbst, wir kennen diesen Vers alle, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Johannes 8, Vers 12. Im Licht des Herrn zu wandeln, das heißt also nicht, irgendwie umherzugehen und sich dabei vielleicht besonders religiös zu geben, sondern im Licht des Herrn zu wandeln heißt, Christus nachzufolgen. Und Christus nachfolgen heißt, sich selbst aufgeben und sich Christus anzuvertrauen. Die eigene Selbstgerechtigkeit zu vergessen und die Gerechtigkeit in Christus zu suchen. Sich ihm als dem Herrn unterzuordnen, sich auf ihn zu verlassen und von ihm alles zu erwarten. Mit einem Wort, Glauben. Genau das. Christus und sein Heilswerk zu erkennen, sich allein auf ihn und auf nichts und niemanden sonst zu verlassen, wenn wir das tun, dann wandeln wir im Licht des Herrn, im Licht des Lebens. Denn dann stehen wir durch Jesus Christus in der Gemeinschaft mit Gott, in einem Reich, von dem wir vor einigen Wochen gehört haben, dass es hoch erhaben, dass es unüberwindbar ist. Dann sind wir mit Gott versöhnt und haben Frieden mit ihm und untereinander. Dann haben wir also Teil an den herrlichen Verheißungen, von denen wir in den Versen 2 bis 4 gelesen haben. Komm, o Haus Jakobs, wir wollen wandeln im Licht des Herrn. Das heißt übersetzt, komm, o Haus Jakobs, blicke weg von dir selbst, von dir und deiner Finsternis. Blicke hin auf Christus, auf dein Licht, und du wirst leben. Ja, dieser Aufruf, diese Ermahnung ist bitter nötig. Gleich der nächste Vers, der Vers 6, beginnt nämlich mit einem wichtigen Wort, mit dem Wort denn. Wir erfahren jetzt also den Grund für diesen Aufruf an das Haus Jakobs. Und damit kommen wir schon zum zweiten Teil der Predigt. Der Grund, den wir hier lesen, ist ein wenig verwirrend. Denn er lautet, du hast dein Volk verstoßen, das Haus Jakobs. Was haben wir davon zu halten? Wie passt es zusammen, dass das Haus Jakobs, Israel, das Volk Gottes, eben noch aufgerufen wurde, im Licht des Herrn zu wandeln um im nächsten Augenblick zu hören, dass es verstoßen, verworfen ist. Nun, die Tatsache als solche, dass Gott sein Volk verstößt, nichts mehr von ihm wissen will, also die können wir eigentlich durchaus nachvollziehen. Wenn wir mal auf die lange Liste von Sünden und Übertretungen blicken, wie sie uns in den folgenden Versen vor Augen gestellt werden, dann müssen wir anerkennen, jawohl, der Herr ist im Recht, wie immer eigentlich. Der erhabene heilige Gott kann mit einem so verdorbenen, gottlosen Volk wirklich keine Gemeinschaft haben. Da kann es nur noch Gericht geben. Und doch, irgendwie stört dieser abrupte Stimmungswechsel. Und wir hatten das ja im Verlauf dieser noch recht kurzen Predigtreihe ja schon des Öfteren erlebt. Eben noch großartige Verheißungen, Trost, Freude aller Orten. Doch im nächsten Moment holt Jesaja wieder den Knüppel aus dem Sack und schlägt scheinbar gnadenlos auf Gottes Volk ein. Wer sich ein wenig für klassische Musik interessiert, der kennt vielleicht die sogenannte Sinfonie mit dem Paukenschlag von Joseph Haydn. Ist über 200 Jahre alt. Dem Joseph Haydn war immer sehr daran gelegen, dass sein Publikum auch wirklich aufmerksam zuhörte. Und darum hat er in seine Stücke ab und zu ein paar kleine Überraschungen eingebaut. Und so auch in dieser Sinfonie. Die beginnt mit einem sehr ruhigen, geradezu einschläfernden Teil und dann ertönt unvermittelt plötzlich ein gewaltiger Orchesterschlag, also ein richtiger Rumpf. Und die Zuhörer, die eben noch so gelangweilt da saßen, die sitzen plötzlich kerzengerad in ihren Stühlen. Und so ähnlich geht es uns auch hier. Jetzt ist es dem Heiligen Geist mal ganz sicher nicht drum gegangen, die Bibel möglichst unterhaltsam und abwechslungsreich zu gestalten, damit wir uns beim Lesen oder Hören des Wortes Gottes nicht langweilen. Aber Aufmerksamkeit verlangt er. Vor allem sollen uns die Verheißungen nicht dazu verleiten, die Hände in den Schoß zu legen und zu denken, na, das ist ja alles wunderbar, dann wollen wir Gott mal machen lassen. Nein, wir sollen uns immer wieder die Frage stellen, warum brauche gerade ich diese Verheißung? Wie verwirklicht der Herr sie? Wie bekomme ich Anteil daran? Ja, Gottes Verheißungen sind nichts, auf das man verzichten könnte, weil man ja schon alles habe. Die Lage des Hauses Jakobs ist sehr, sehr ernst. Die Liste der Anklagepunkte ist lang. Wir haben sie in den Versen 6 bis 9 gelesen. Das alles sieht der Prophet Jesaja in seiner Vision. Wir erinnern uns an Vers 1, wo es heißt, dass er das Wort Gottes über Juda und Jerusalem schaute. Was Jesaja hier sieht und beschreibt, das ist Gottes Lagebericht über sein Volk. Verbunden mit der unausweichlichen Schlussfolgerung, Vers 9, deshalb vergib es ihnen nicht. Jesaja sah dieses Wort zur Zeit des Königs Usia. Usia wird in der Heiligen Schrift im Großen und Ganzen als durchaus gottesfürchtiger König beschrieben. Er regierte viele Jahrzehnte in Jerusalem und seine Amtszeit war mit einem großen Aufschwung für die Nation verbunden. Einiges davon klingt auch im Text an. Ihre Schätze ist kein Ende, ihr Land ist voll von Rossen und ihre Wagen ist kein Ende. Doch mit all diesen weltlichen Errungenschaften hielt auch der Götzendienst Einzug. Auch ist ihr Land voll Götzen, das Werk ihrer Hände beten sie an, Ja, das wird in einem Atemzug genannt. Und die Folgen dieser um sich greifenden Gottlosigkeit, die sollten verheerend sein. Nur noch wenige Jahre und das Heer der Babylonier sollte sich zum großen Feldzug rüsten. Der Schatten von Gottes Gericht fällt über Juda und Jerusalem. Und es wird kein Entrinnen geben. Stadt und Tempel werden zerstört. Und wer das Blutbad, das damit einhergeht, überlebt, der wird in die Verbannung weggeführt werden. Der Herr hat sein Volk, das Haus Jakobs, verstoßen. Aber doch gibt es Hoffnung. Nicht für die Verstoßenen und Verworfenen, aber für den kleinen Überrest im Haus Jakobs. Für die, wie wir es im Kapitel 1 gelesen haben, Hütte im Weinberg, für das Wachthäuschen im Gurkenfeld. Die Treue des Herrn gilt dem Überrest in Zion, den er sich aufbewahrt hat. Dieser Überrest, oder in den Worten von Römer 9, diese Nachkommenschaft, die meint Christus. Denn Christus ist immer der Mittelpunkt des Handelns Gottes. Zion hat nur eine Bedeutung wegen Christus. Die Verheißungen in den Versen 2 bis 4 drehen sich um Christus und um sein damals noch zukünftiges Heilswerk. Und dieses Heilswerk, das hatten wir sehr deutlich gelesen, beschränkt sich eben nicht nur auf Juda oder Israel oder eine sonst wie national eingeschränkte Gruppe. Nein, das umfasst die ganze Welt. Vers 3. Viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns belehre über seine Wege und wir auf seinen Pfaden wandeln. Viele Völker werden in die Gemeinschaft mit dem Gott Jakobs gezogen. Während der Herr auf der einen Seite sein Volk verstößt, füllt er es auf der anderen Seite wieder auf. Das Haus Jakobs bleibt bestehen, aber die Bewohner werden andere sein. Nicht mehr nur Juda, Benjamin, Ephraim, sondern Griechen, Römer, Deutsche. Sie alle werden zu Israel, zum Volk Gottes in Christus. Und damit löst sich dieser scheinbare Widerspruch, dieser Gedankensprung zwischen den Versen 5 und 6 plötzlich auf. Jawohl, Gott hat sein Volk verstoßen, nämlich diejenigen, die sein Wort gering geschätzt und seine Verheißungen verachtet haben, die ihm den Rücken zugekehrt und sich der Welt zugewendet haben, die auf sich selbst und ihre Werke vertrauen. Die haben keinen Anteil an der neuen Herrlichkeit Zions, sondern auf die wartet, Vers 12, ein Tag des Gerichts von dem Herrn der Herrscharen über alles Stolze und Hohe und über alles Erhabene. Aber auf der anderen Seite gilt ebenfalls, Gott hat sein Volk erhöht. Nämlich diejenigen, die auf sein Wort Acht geben, die ihre Sünde, ihre Nichtswürdigkeit, ihre Verlorenheit erkennen und die zu dem fliehen, bei dem allein Vergebung, Gerechtigkeit und ewiges Leben zu finden ist, nämlich zu Christus. Christus, der im Reich seines Vaters regiert, in dem Reich, das hoch über alle Reiche dieser Welt erhöht ist. Christus zu gehören. Anteil an Christus und an seinem Heilswerk zu haben, das ist der größte Schatz, den man besitzen kann. Wie wir es in den Gleichnissen lesen, ist das ein Schatz, für den man alles sofort hergibt, um nur ihn zu besitzen. Jedenfalls möchte man das meinen. Und doch gibt es zahllose Menschen, die an diesem Schatz überhaupt nichts finden. Selbst wenn sie in allen Einzelheiten das Evangelium hören, wenn sie hören, warum wir Christus brauchen, was Christus uns erworben hat, wie wir zu Christus gelangen, zeigt das offenbar gar keine Wirkung. Der Grund ist, dass es für sie offenbar größere Schätze gibt. Damit sind wir beim dritten und letzten Teil der Predigt angelangt. Wir sind schon auf die Lage in Juda zur damaligen Zeit eingegangen. Die allgemeine, vor allem wirtschaftliche Lage war wirklich nicht schlecht, im Gegenteil. Das Land hatte unter Uzzia eine Boomphase erlebt. Es herrschte großer Wohlstand. Silber, Gold und sonstige Schätze waren im Überfluss vorhanden. Und auch in militärischer Hinsicht war das Reich stark und mächtig. Pferde und Streitwagen ohne Ende. Und auf diese großartigen Umstände waren die Bewohner stolz. Und das wollen wir ihnen auch gar nicht verübeln. An materiellen Dingen als solchen oder am technischen Fortschritt ist nichts Schlechtes. Auch Christen dürfen Autos und Computer und fließendes Wasser benutzen, ohne sich dabei schlecht zu fühlen. Problematisch wird es, wenn diese Werke zu Götzen werden. In Vers 8 spielt Jesaja vermutlich auf richtige Götzenbilder an, also Statuen irgendwelcher Götter. Aber die Aussage, dass die Menschen das Werk ihrer Hände anbeten und das, was ihre Finger gemacht haben, das darf man durchaus auf alle geschaffenen Dinge anwenden. Und vor allem dann auf den, den man dahinter zu sehen glaubt, nämlich auf den Menschen selbst. Der Mensch ist und bleibt in dieser Welt der größte Götze von allen. Wenn es nicht hochgestellte Politiker oder Wissenschaftler oder Philosophen oder auch Theologen sind, auf die man sein Vertrauen setzt, dann bleibt immer noch das eigene Ich. Jedenfalls der Mensch und seine Ideen und seine Ideologien und seine Technologien, seine Werke und Taten, darauf könne man sich verlassen. Denken wir dabei auch an gewisse religiöse Einstellungen. Auch im christlichen Umfeld. Wie viele Menschen verlassen sich auf ihre sogenannten guten Werke oder auf bloße Mitgliedschaft in irgendeiner Kirche oder auf persönliche Entscheidungen oder auf irgendwelche inneren Gefühle. Das ist alles Götzendienst. Denn der Mensch mit seinem Handeln steht dabei im Mittelpunkt. Der Mensch bildet die Basis, auf der sich alles andere erhebt. Und er ist die Achse, um die sich gefälligst alles andere zu drehen hat. Ja, gerade diese Einstellung wurde dem Haus Jakobs zum Fallstrick, indem sie sich und ihre Werke zum Götzen machten, indem sie anfingen, ihr Vertrauen nicht mehr auf Gott, sondern auf vergängliche Dinge zu setzen. Sollten sie schließlich auch das Schicksal dieser vergänglichen Dinge teilen, nämlich den Untergang. Wir lesen davon in den eindrucksvollen Versen 10 bis 21. Wie alle großartigen Errungenschaften gerichtet, vernichtet werden. Und mit ihnen diejenigen, die sie bewundert haben. Das große Gericht über diese Welt, das sollte in Ansätzen bereits in Juda sichtbar werden. Das steht in seiner endgültigen Version noch aus. Aber das wird den Götzen, mitsamt den Götzendienern, ein Ende bereiten. Und erst dann, wenn es zu spät ist, wird der Mensch erkennen, wie hilflos, wie nutzlos seine Götzen sind, wie idiotisch es war, ihnen nachzulaufen. Vers 20, an jenem Tag wird der Mensch seine silbernen Götzen, seine goldenen Götzen, die jeder sich gemacht hat, um sie anzubeten, den Maulwürfen und Fledermäusen hinwerfen. Ja, nichts mehr wert. Ja, warum? Warum hält uns Gott in seinem Wort diese Drohungen so nachdrücklich vor? Natürlich, um uns zu warnen. Um uns vom falschen Weg abzubringen. Das schlimme Schicksal des Hauses Jakobs soll uns den Spiegel vorhalten. Die Alternative zu einem Wandel im Licht des Herrn ist eben ein Wandel in der Finsternis. Und zu wandeln bedeutet ja, zu einem Ziel unterwegs zu sein. Wer im Licht wandelt, also wie vorhin gesehen, wer an Christus glaubt und ihm vertraut, der ist auf dem Weg ins ewige Leben. Wer aber Christus verwirft, wer sein Vertrauen auf die Welt setzt und weiter in der Finsternis wandelt, der landet unweigerlich im ewigen Verderben. Es gibt keinen Mittelweg. Es ist ein Entweder-Oder. Und darum wiederholt das Wort Gottes die Ermahnung aus Vers 5, im Licht des Herrn zu wandeln, am Ende in Vers 22 noch einmal, in anderer Form. So lasst nun ab von dem Menschen, der nur Hauch in seiner Nase hat, denn wofür ist er zu achten? Der Mensch. So schwach, so zerbrechlich, in allem so abhängig, der keine 3 Minuten die Luft anhalten kann. Ja, er und seine Werke haben keinen Bestand. Und wer sein Haus auf Sand baut, darf sich nicht wundern, wenn er bei der nächsten Flut mitsamt dem Haus fortgespült wird. Ewigen Bestand hat nur das Reich Gottes in Christus. Christus ist der Fels, der unverrückbare Eckstein, auf dem der Herr seine Gemeinde gebaut hat. Im Gegensatz zu den Dingen dieser Welt können wir das Reich Gottes leider nicht sehen. Das ist manchmal ein Problem und auch Grund für Anfechtung. Aber in Gottes Wort wird uns dieses Reich in aller Klarheit, in aller Deutlichkeit und auch in aller Herrlichkeit vor Augen gemalt. Und wir gelangen in dieses Reich, ich wiederhole es immer wieder, durch Glauben. Nicht durch Abstammung, wie Israel meinte, nicht durch Werke, wie es die römischen Katholiken glauben, nicht durch Mitgliedskarten, nicht durch Taufen, sondern allein durch Glauben. Durch Glauben an Jesus Christus. Und darum, Haus Jakobs und Gemeinde Jesu Christi, lasst ab vom Menschen und lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Amen.